Es ist ja auch oftmals so, dass viele Gründerinnen und Gründer gerade mit sehr ambitionierten Projekten am Anfang oftmals entmutigt werden und gesagt wird, ja, nee, komm, das könnt ihr doch nie schaffen, das kann nie was werden. Und ich glaube, das macht den Reiz von Unternehmertum aus, dass man sagt, nee, und ich zeige euch das jetzt, das geht trotzdem, auch wenn wir vielleicht dafür ein bisschen länger brauchen oder auch wenn es vielleicht nicht der einfachste Weg ist, aber dadurch schaffe ich es, eine echte Innovation zu machen.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers.
Der Name Braju kommt von BHU und es geht in dieser Geschäftsidee darum, das Problem schlecht sitzender BHs zu lösen. Denn 80% aller BH-Trägerinnen tragen einen BH in der falschen Größe. Die Retourenquote im Onlinehandel mit Wäsche ist wahnsinnig hoch. Spannenderweise sind die BH-Größen in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich. Sowohl die Maße, aber auch die Anzahl der Größenklassen. Also selbst wenn ein BH toll sitzt, ist nicht gesagt, dass dieselbe Größe woanders funktioniert. Bra Fitting, also das Finden eines richtig gut sitzenden BHs, ist die Challenge. Melanie, mein heutiger Gast, hat sich seit 2 Jahren dieses Themas angenommen. Im ersten Jahr versuchte sie, tailor-made, maßgeschneiderte BHs zu entwickeln. Dann änderte sie ihr Geschäftsmodell und betreibt seit Mai die Vorstufe eines Marktplatzes, wo über Fragebögen und die Retourenquote das Finden des richtigen BHs optimiert wird. Melanie setzt also mittlerweile ganz stark auf Big Data. Sie erklärt uns, wieso sie das Geschäftsmodell gewechselt hat. Jetzt hat sie die ersten 1000 Verkäufe gemacht, die Datenbasis wird besser. Wie geht es jetzt weiter? Wie kann sie die nächste Phase finanzieren? Wir diskutieren unterschiedliche Ertragsmodelle, Marktplatz oder Lizenzgebühren. Ich fand am spannendsten die Transformation der Geschäftsidee und eigentlich auch nicht. Irgendwie bleibt es gleich und wird ganz anders. Also, hört rein. Melanie, schön, dass wir uns sprechen. Melanie von Braju, hallo.
Hallo Jan, danke, dass du Zeit hast für uns.
Erzähl doch mal ganz knackig, was ist denn der Nutzen, den deine Geschäftsidee schaffen soll? Womit willst du begeistern?
So, Braju findet für jede Frau innerhalb von wenigen Minuten den perfekt passenden BH. Und zwar ganz einfach online, sodass die Endkundin einfach nur zu Hause sein muss, schnell an ihrem Handy einen kurzen Fragebogen ausfüllt und wir individuell analysieren, was hat sie für Bedürfnisse an einen BH, was hat sie für eine Brustform und was passt dementsprechend am besten zu ihr an Produkten, die es bereits auf dem Markt gibt, die sie sich dann bequem von zu Hause aus bestellen kann.
Jetzt wundert man sich vielleicht als Mann, ich muss zugeben, dass ich das vor 2 Jahren schon mal von dir gelernt habe. Wieso ist das denn so schwierig? Damals, erinnere ich noch, hast du so eine Zahl genannt, 80% der Frauen klagen darüber, dass ihre BHs nicht richtig passen. Habe ich es richtig in Erinnerung?
Genau, 80% der Frauen tragen BHs jeden Tag, die ihren Körper nicht optimal unterstützen und der ihnen nicht richtig passt.
Und das andere, was ich erinnere, war, dass es in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Größen gibt, Größeneinteilungen. Ich weiß nicht, ich erinnere, dass du gesagt hast, in Polen gab es 21 verschiedene BH-Größen oder sowas. Erzähl mal, wie kommt es denn dazu?
Also tatsächlich ist das Thema BH und BH-Größen sehr, sehr, sehr komplex, weil wie in fast allen Bereichen in der Textilwelt gibt es hier so gut wie keine Normierung. Das hat dazu geführt, dass verschiedene Länder ihr eigenes Größensystem gebaut haben. Das heißt, dieselbe Größe oder ein BH, der genau gleich groß ist in Japan, anders heißt als in Italien oder eine andere Größenbezeichnung hat, wiederum als in Deutschland, als in der UK, als in den USA. Und um das Ganze noch schwieriger zu machen, sind diese Größensysteme sich alle sehr ähnlich. Aber trotzdem sind sie anders. Und das führt einfach dazu, dass viele Endkunden sehr schnell überfordert sind mit dem Thema. Und weil es so eine geringe Normierung gibt der Größen und jedes Kleidungsstück, jeder BH anders ausfällt, ist es total normal, dass eine Frau 3 tolle, perfekt passende BHs in der Wäscheschublade hat, die allerdings alle eine andere Größe haben. Was natürlich im Onlinehandel eine große Herausforderung ist, weil die Frau dann gar nicht weiß, welche Größe sie bestellen soll, was wird ihr passen, was passiert dann also. Sie bestellt viele Produkte und schickt auch wieder viele Produkte zurück.
Okay. Und was ist jetzt der Weg, dein Lösungsansatz?
Genau, wir,
was ist das Angebot?
Genau, also wir lösen das Dilemma, was es gibt im BH-Kauf, mit einem datengetriebenen Geschäftsmodell. Wir haben uns als Ziel gesetzt, die umfassendste und umfangreichste Brust- und BH-Datenbank weltweit aufzubauen, damit wir wirklich für jede Frau sagen können, das wird dir passen, das wird deine Bedürfnisse befriedigen, mit diesem Kleidungsstück wirst du dich wohler fühlen, basierend auf den Dingen, die sie bereits jetzt trägt und auf den Angaben, die sie uns macht, zu ihren Bedürfnissen, zu ihrem Körper, zu ihren bisherigen BHs und so weiter.
Aktuell arbeitet ihr mit so einem Fragebogen. Das kann ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen, wie man über einen Fragebogen rausfinden kann, welcher BH passen könnte. Erzähl mal, wie das geht.
Also tatsächlich vermessen wir gerade unsere Kundin anhand von 11 Fragen, die sie beantwortet. Das sind Fragen wie, was ist gerade dein aktueller Lieblings-BH? Was für eine Marke hat der? Welche Größe hat der? Wie sieht er aus? Weil es dort auch grundlegend unterschiedliche Schnittformen und Schnittarten gibt. Und dann fragen wir auch ganz im Detail nach, wie sitzt denn der Lieblings-BH? Weil nur weil es der Liebling ist, heißt es nicht unbedingt, dass der keine Problemstellen hat. Trotzdem können die Träger rutschen, trotzdem kann er einschneiden, trotzdem kann er unbequem sitzen an einigen Stellen. Und basierend auf diesen ganzen Angaben, die wir dort sammeln, können wir ableiten, was die wahrscheinliche BH-Größe und die wahrscheinliche Brustproportion der Frau ist. Weil das Thema BH, also den passenden BH zu finden, nennt man Bra-Fitting. Also das Thema Bra-Fitting ist natürlich eins, was man sehr, sehr stark analytisch treiben und denken kann, so wie wir das auch tun, weil wir einen datengetriebenen Ansatz haben. Aber natürlich ist es auch sehr subjektiv. Wenn man 10 Frauen hat, die alle den komplett selben Körper und die komplett selbe Brust hätten, heißt das nicht zwingend, dass alle von denen unbedingt dieselben BHs als perfekt passend beschreiben würden. Wahrscheinlich gäbe es da eine sehr, sehr hohe Überschneidung, aber nicht unbedingt eine hundertprozentige. Weil der eine mag es ein bisschen enger, der andere mag es ein bisschen lockerer. Der eine ist vielleicht ein sehr aktiver Typ und da eignet sich dann ein BH, wo sich die Träger im Rücken überkreuzen und so weiter. Das heißt, mit so einem Fragebogen können wir auch das subjektive Passformempfinden der Frauen abfragen und dann auch in unsere Empfehlungen einarbeiten.
Hallo, hier spricht mal wieder Mira vom Labor X Hamburg. Das nächste Labor X findet am 26. Januar statt, natürlich wieder online. Wenn du also eine Geschäftsidee hast, die du unserer Community vorstellen möchtest, so wie Melanie es getan hat, dann geh auf unsere Website www.laborx-hamburg.de und bewirb dich als Gründerin. Wir freuen uns auf deine Geschäftsidee.
Und also wenn man sich das jetzt mal als Produktion beschreiben würde, ne, wie wir das in der Geschäftsmodell Canvas machen, also dann ist der Produktionsprozess ja, dass du die Frauen auf deine Webseite kriegst, dass sie dann diesen Fragebogen ausfüllen. Und was passiert jetzt danach? Erklär mal, was dann passiert. Also erstens mit der einzelnen Frau, die den gerade ausgefüllt hat, den Fragebogen. Mhm. Und dann, was bei euch quasi im Datensystem funktioniert.
Also die Frau, wenn sie den Fragebogen ausgefüllt hat, bekommt BH-Empfehlungen, die sie direkt bei unseren Partnershops kaufen kann. Das heißt, sie hat erstmal den großen Vorteil, eine individuelle Auswahl und eine individuelle Empfehlung an BHs zu bekommen, die ihr besser passen werden als das, was sie jetzt trägt. Und ja, kann dadurch einfach den Shopping-Prozess signifikant vereinfachen und verkürzen, weil man sich das ganze Hin- und Hergeschicke spart oder das Rätselraten, welche Größe muss ich denn bei diesem Hersteller bestellen.
Für uns? Also ihr seid quasi momentan ein Marktplatz, der einen Größencheck vorab macht über einen Fragebogen.
Genau, Größe und Passform. Also das sind hier beides sehr wichtige Elemente, ja.
Ja. Und jetzt bestellt die was und wie hoch ist jetzt die Retourenquote bei euch? Das könnt ihr ja wahrscheinlich messen, ne? Das ist ja wahrscheinlich euer Indikator, dass es nicht funktioniert hat und dann versucht ihr wahrscheinlich daraus zu lernen, oder?
Genau. Genau ist das, was passiert. Also wenn eine Frau etwas bestellt und sie behält Dinge, wissen wir schon mal, okay, da war unsere Empfehlung anscheinend ziemlich gut. Und wenn sie andere retourniert, wissen wir da auch, wahrscheinlich hat es nicht gepasst. Natürlich kommen da auch noch andere Gründe in Frage, Qualitätsmängel, das Design gefällt doch nicht etc. Das kann man aber ganz gut abfragen und auch bereinigen. Und so können wir unsere Datenbasis, also das, was wir verstehen über die Bedürfnisse und die Körperproportionen der Kundin, als auch das, was wir verstehen über unsere einzelnen Produkte, die wir empfehlen, mit jeder Frau, die bei uns bestellt, verbessern.
Aber da braucht er ja wahrscheinlich tausende von Bestellungen, bevor das Learning richtig eine Relevanz hat, oder?
Tatsächlich braucht man ziemlich große Datensätze oder relativ große Datensätze, um das Ganze Machine Learning getrieben zu machen. Was wir bisher gemacht haben, also wir sind ja schon seit einigen Monaten live mit unserem Minimum Viable Product. Wir haben uns halt angeschaut, was sind die häufigsten Fehler, die viele Frauen machen beim BH-Kauf? Was sind die häufigsten Fehler, die viele BH-Beraterinnen machen, wenn sie Empfehlungen aussprechen? Und haben das bereinigt über unsere Algorithmen. Haben uns also angeschaut, was bedeutet das eigentlich, wenn bei einer Frau der BH-Träger rutscht? Was bedeutet das für die Größe? Und was müssen wir dann für eine Empfehlung aussprechen, damit es besser passen wird? Das heißt, die haben wir eher statisch entwickelt. Und obwohl wir die nur in Anführungsstrichen statisch entwickelt haben, basierend auf sehr viel Erfahrungswissen und auf, wie gesagt, Analyse von bisherigen Fehlern, sind wir schon bei einer signifikanten Verbesserung der Retourenquote.
Nämlich? Magst du sagen?
Also wir sind gerade bei unter 28% Retourenquote. Im Industriedurchschnitt reden wir, natürlich kommt das immer an auf das Produkt und auf den genauen Shop, aber über roundabout 75%, wenn man sich nur den BH anschaut. Mhm. Okay. Das heißt, wir sind bei ungefähr einem Drittel.
Mhm. Okay. Und wie viele BHs habt ihr schon verschickt?
Also da haben wir schon durchaus mehrere hundert und mehrere tausende BHs verschickt. Mhm. Wir sind jetzt, wie gesagt, seit Ende April live, also mitten in der Corona-Krise gestartet, was auch schon mal so eine Experience für sich war. Und haben bereits jetzt rein organisch weit über 2000 Nutzerinnen auf der Website gehabt, die halt das ganze FitQuiz gemacht haben, sich die Empfehlungen angeschaut haben, Empfehlungen bestellt haben und so weiter.
Wie viel haben Fragebogen gemacht und davon gekauft dann? Also es ist ja relativ viel Aufwand wahrscheinlich, so einen Fragebogen zu machen. Ich hoffe mal für euch, dass dann die Conversion noch ziemlich hoch ist.
Genau.
Ja, wir haben uns ja kennengelernt vor 2 Jahren beim Labor X in Hamburg und da war deine Geschäftsidee ja noch ein bisschen anders. Also eigentlich das Ziel war ähnlich, soweit ich es erinnere, nämlich besser sitzende BHs. Es war auch faszinierend, was im Publikum passierte. Ich glaube, an dem Abend hatten wir 100, 120 Zuschauer, die Hälfte Frauen, und die haben durch Handzeichen deine Empirie von 80% der Frauen haben Schwierigkeiten mit ihrem BH-Passung und Sitzung und so, haben das sehr eindrucksvoll belegt. Da haben wir alle gestaunt, wir Männer. Aber damals war dein Lösungsansatz ein anderer. Ne? Ich erinnere, du wolltest, glaube ich, tailor-made BHs produzieren und über ein Smartphone die Vermessung machen.
Genau, richtig. Ja, das war das damalige Gründungsprojekt, wie wir angefangen sind oder wie ich auch angefangen bin, mich überhaupt diesem ganzen Thema BH-Kauf verbessern oder BH-Kauf neudenken zu nähern. Und als ich damals vor 2 Jahren im Labor X war, waren wir da ganz, ganz, ganz in den Anfängen, hatten, glaube ich, gerade den ersten Prototyp in Auftrag gegeben oder vielleicht habe ich ihn auch schon mitgebracht, kann ich mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Mal da ganz in den Anfängen und haben auch tatsächlich das alte Geschäftsmodell noch eine Weile weitergetrieben und haben es noch weiterentwickelt, haben aber irgendwann gemerkt, dass wir ja einfach auf Granit beißen. Das alte Gründungsprojekt war sehr, 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 sehr ambitioniert und durchaus umsetzbar. Das heißt, jedes einzelne Element, was wir dort geplant und umgesetzt haben, war in sich machbar. In der Gesamtheit der Herausforderung wurde es aber so unglaublich komplex. Denn das Thema Tailor-Made BH, also BH nach Maßkonfektion, gibt es derzeit weltweit nicht, zumindest nicht in einer großen Stückzahl. Es gibt einzelne BH-Schneiderinnen, die das machen, wo man dann auch durchaus 2, 3, 4 Mal zur Anprobe geht. Aber dass man das automatisiert, ist schon eine riesige Neuheit gewesen. Mhm. Dann das Thema 3D-Scan auf dem Smartphone ist auch in sich sehr gut umsetzbar, machen ja auch mittlerweile schon die ein oder anderen Startups, ist aber auch sehr herausfordernd oder war es auch noch technologisch Ende 2018, da sind wir natürlich jetzt auch schon ein bisschen weiter. Und dann gibt es natürlich auch noch ein großes Thema im Bereich Datenschutz und Datensicherheit, weil wir natürlich über ein sehr intimes Körperteil reden. Wir reden über die Brust, wo wir sehr genaue Angaben brauchen, um halt etwas Maß anfertigen zu können. Und da hat man natürlich einen unglaublich hohen Kommunikationsaufwand, um das Vertrauen an die Kundinnen zu bringen, dass sie dann halt auch zu einem höheren Preispunkt, als wenn man in den Laden um die Ecke geht, ein BH bestellen, wo sie sich vorher digital vermessen. Und wir haben nach ja ungefähr einem Jahr Entwicklungszeit gesagt, das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen, das in der Zeit und in der Geschwindigkeit umzusetzen, wie wir uns das wünschen. Und jetzt lass uns nochmal echt angucken, was wir alles über diesen Markt und über das Problem und über die Kundinnen gelernt haben und überlegen, ob wir da nicht ein anderes Geschäftsmodell rausstricken können. Mm. Und so ist dann Brayu entstanden.
Okay. Ich erinnere noch ganz gut jetzt die Diskussion damals, also Labor X geht ja so, dass wir eine Geschäftsidee auf der Bühne vorstellen und versuchen auch so ein bisschen das Geschäftsmodell zu klären und dann mit dem Publikum weiterentwickeln, Feedback einholen, gibt es eine Kauffrage und so. War, glaube ich, so, also das Datenschutzthema war tatsächlich ein großes Thema. Aber dann war es, dass es relativ viel kostete, so maßgeschneiderten BH herzustellen. Und dann die Marge, die für dich blieb, da machte sich dann das Publikum ein bisschen Sorge, ob das klappt. Also so erinnere ich das noch. Und ich glaube, wurde auch angedeutet, gäbe es nicht einen anderen Lösungsweg, als ein BH zu produzieren.
Genau.
Und das ist für mich natürlich jetzt irgendwie als Gründungsförderer, als irgendwie Forscher total spannend. Also vor 2 Jahren wird dir nahegelegt, dass es möglicherweise schwierig sein könnte. Und du hältst aber noch ein Jahr durch und ziehst durch und dann änderst du das. Also mich würde das interessieren, hätte man dich vor 2 Jahren überhaupt von deinem Weg abbringen können oder war das einfach so sehr erstmal dein Weg? Also was kannst du uns als Labor X da raten? Wie siehst du diese Zeit, dieses Jahr, wo du diesen Weg gegangen bist?
Also ich glaube durchaus, dass man mich damals schon viel früher hätte davon abbringen können. Allerdings war das Feedback, was wir halt von Endkundinnen und in unserer eigenen Marktforschung bekommen haben, halt viel, viel, viel zu positiv, als dass wir gesagt hätten, nee, das geben wir jetzt auf. Da gab es keine Indikatoren für. Tatsächlich sind wir damals, und das machen wir heute immer noch sehr, sehr ähnlich, so vorgegangen, dass wir uns immer Hypothesen aufstellen, die wir in der nächsten Zeit verifizieren wollen. Und dann ja, macht man halt quasi Experimente, in Anführungsstrichen, um sich diesen Hypothesen zu nähern. Um halt zum Beispiel zu testen, ist eine Frau bereit, mehr als 100 Euro für ein BH auszugeben? Ja, wie viel mehr als 100 Euro ist sie denn bereit, für ein BH auszugeben, wenn wir wirklich sicher sein können, dass das Ding richtig gut passt? Wie lange ist sie bereit, auf die Produktion zu warten? Müssen wir das in unter 2 Wochen hinkriegen? Oder ist das bei einem niedrigeren Preis auch okay, wenn sie 6 Wochen warten muss? Und so weiter und so fort. Und dann haben wir viele Hypothesen aufgestellt und die getestet, auf unterschiedliche Art und Weisen. Da war das Feedback eigentlich immer so positiv, dass wir gesagt haben, das kriegen wir hin, das schaffen wir. Wir haben dann aber tatsächlich gemerkt, als es ans Fundraising ging und als wir so weit waren, dass wir mit eigenen Mitteln nicht vom Prototypenschritt in eine Serienproduktion hätten übergehen können, dass es dann tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig wurde. Das heißt, damals im Labor X hätten da, glaube ich, ganz anders starke Argumente oder vielleicht auch Sichtweisen, über die wir noch nicht nachgedacht haben, kommen müssen, damit wir damals schon gesagt hätten, das sollten wir echt nochmal total überlegen. Mm. Es ist ja auch oftmals so, dass viele Gründerinnen und Gründer gerade mit sehr ambitionierten Projekten am Anfang oftmals entmutigt werden und gesagt wird, ja, nee, komm, das könnt ihr doch nie schaffen, das kann nie was werden. Und ich glaube, das macht den Reiz von Unternehmertum aus, dass man sagt, nee, und ich zeige euch das jetzt, das geht trotzdem. Auch wenn wir vielleicht dafür ein bisschen länger brauchen oder auch wenn es vielleicht nicht der einfachste Weg ist, aber dadurch schaffe ich es, eine echte Innovation zu machen.
Es gehen halt, glaube ich, Türen auf, von denen man vorher keine Ahnung hatte, die man aber nur findet, weil man läuft.
Ne? Richtig.
Und so sehen wir das sehr oft, ne, beim Labor X, dass irgendwie die Diskussion vielleicht eine Offenheit kreiert, dass es auch andere Lösungswege gibt. Am Ende, das Ziel ist ja das gleiche geblieben. Und für das Ziel habt ihr ja damals auch wahnsinnig positives Commitment eingeholt. Und das finde ich auch schön, wie du sagst, dass man dann so angefeuert ist, weiter zu rennen, weil alle sagen, das Ziel ist super. Aber dann stehen bleiben und nochmal überlegen, gibt's einen einfacheren Lösungsweg, gibt's einen anderen Lösungsweg mit einem anderen Geschäftsmodell? Da will ich jetzt mal wieder zurückkommen, lass mal wieder zu Braju kommen. Mhm. Also das jetzige Geschäftsmodell ist quasi ein Marktplatz, wo aber ihr nur vermittelt und wahrscheinlich eine Provision kriegt und dann andere den BH verschicken. Und wenn der dann retour geht, kriegt ihr ein Signal, so dass ihr das irgendwie einarbeiten könnt. Ist das das Geschäftsmodell, wo ihr hin wollt? Also, oder ist das nur eine Etappe auf dem Weg?
Ja, das würde ich auch eher nur als eine Etappe auf dem Weg bezeichnen, weil man natürlich die Insights, die wir gerade sammeln über den BH-Markt und über BH-Passform, was passt welcher Frau und so weiter, auch noch auf ganz andere Art und Weisen nutzen und verarbeiten kann. Und mein ausgesprochenes Ziel ist es, dass es für jede Frau, ganz egal wo sie ist, einfach ist, online den perfekt passenden BH zu finden. Ich möchte, dass sich Frauen wohlfühlen nach dem BH-Kauf, dass sie das neue Teil anprobieren, sich in den Spiegel anschauen und denken, super, ich fühle mich richtig toll unterstützt, das Teil sitzt klasse, ich sehe klasse aus.
Ist schon klar, aber also sag mal, was ist denn deine Journey jetzt? Ja. Also ist der Fragebogen das Mittel der Wahl oder ist das nur ein Zwischenschritt? Ist das Geschäftsmodell, das ihr Provision kriegt, das wollt ihr irgendwann die selber verschicken? Nimm uns mal mit, irgendwie, was die nächsten ein, zwei Schritte sind, die du jetzt vorhast.
Also das Geschäftsmodell, was dahinter steht, ist tatsächlich oder lässt sich tatsächlich in verschiedene Etappen aufbrechen. Im Moment machen wir es rein provisionsbasiert. Sehr bald werden wir anfangen, auch selbst als Shop aufzutreten, weil uns das auch nochmal näher an die Kundinnen bringt und uns da auch nochmal Vorteile uns und auch den Kunden Vorteile bringt. Mittelfristig möchten wir aber, weil wir so viele Frauen wie möglich erreichen möchten, mit großen Shops kooperieren und denen unsere Technologie zur Verfügung stellen, damit wir direkt auf den Webseiten, wo sich jeden Tag Millionen von Kunden bewegen, eine BH-Beratung durchführen können. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass in der Zukunft die Marke Braju wie jetzt auch weiterhin als B2C-Marke auftritt, dass wir aber trotzdem die Technologie und die Algorithmen, die Insights, die wir gesammelt haben, auch anderen Unternehmen, natürlich immer nur in komplett aggregierter und anonymisierter Form, zur Verfügung stellen, um auch hier Frauen damit zu helfen. Weil de facto ist es mir, ich will jetzt nicht sagen egal, aber mir ist es eigentlich sekundär, auf welche Art und Weise ich zu diesem Ziel komme, dass sich Frauen damit wohlfühlen. Das war mir egal, als wir das 3D-Scannen- und Maßkonfektionsmodell gemacht haben und dann zum Marktplatzmodell pivotiert sind.
Aber ist da nicht ein Haken bei? Weil also wenn ihr jetzt für einen bestimmten Hersteller arbeitet, der hat ja eine viel geringere Auswahl. Also ich habe jetzt verstanden, dass der Charme ist. Es gibt in allen Herrenländern gibt es irgendwie verschiedene BH-Größen. Und wenn man die alle auf eine Stelle bringt, dann findet jede Frau den passenden BH. Das ist ja der Charme. Ja, aber wenn ihr jetzt diese Technologie einem Hersteller bietet, der dann eben doch nur die 3, 6, 9, 12 Größen hat, die er so hat.
Ich denke, auch wenn wir mit einem Hersteller kooperieren, der vielleicht nur 20 Größen hat, ist dann ja auch immer noch den Frauen geholfen, wenn wir unter diesen 20 Größen das Passende finden. Oder gegebenenfalls sagen, liebe Kundin, bei dieser Marke gibt es für dich vielleicht nicht das Passende. Aber es gibt ja natürlich neben Herstellern auch noch sehr, sehr große Händler, die auch da eine unglaublich große Auswahl haben an verschiedensten Marken und an verschiedenen BH-Passformen und Schnittarten, sodass wir uns da ja nicht zwingend auf ein, zwei oder drei Händler fokussieren müssen oder wollen. Sondern dann natürlich auch direkt auf die Händler gehen können, wo wir ein ähnlich großes Angebot hätten, wie wir jetzt das bei uns auf der Website haben.
Also das kann man so ein bisschen vergleichen mit so einem Intel Inside oder irgendwie eine bestimmte Faser. Also das heißt, eure Technologie bietet ihr denen an, damit die besser ihren Vertrieb gestalten.
Richtig, genau, weil für die gibt es natürlich den Vorteil, dass zum einen so ein Online-Beratungstool die Verweildauer auf der Website erhöht, die Conversion Rate erhöht, weil die Frau weiß, was sie bestellen muss, und die Retourenquote senkt. Das heißt, die Shops kommen dahin, dass sie wirklich echt beraten können. Im Moment haben die da reine Maßtabellen. Und außerdem ist das bereits sowohl aus Endkonsumenten- als auch aus Shop-Sicht ein sehr erprobtes Geschäftsmodell. Das gibt es schon seit Jahren, allerdings noch nicht für den Bereich BH.
Oberbekleidungsbereich. Bei Schuhen gibt es das doch, glaube ich, auch nicht, oder?
Bei Schuhen gibt es das auch. Da ist es allerdings auch nicht ganz so verbreitet wie im Bereich Oberbekleidung.
Echt? Also, okay, das habe ich noch nicht gesehen. Ich frage mich immer bei den Retourenquoten da, wieso nicht irgendjemand mal was Schlaues erfindet, wie man das wirklich, die Passform. Aber sowas gibt's da.
Genau, es gibt das für Schuhe, es gibt das für Oberbekleidung, aber bisher hat sich noch keiner an den Bereich BH und Wäsche herangetraut. Das macht auch Sinn, weil die bisherigen Anbieter hauptsächlich statistische Verfahren nutzen, wo auch so Dinge wie das Gewicht der Kunden eine große Rolle spielen. Und das ist zum Beispiel kein relevanter Faktor in der Bestimmung der BH-Größe. Deswegen haben die ganz andere Daten, wo man BH-Größen nicht daraus ableiten kann. Mhm. Wir müssen jetzt eine ganz andere Art von Datenstrukturen aufbauen, um halt BH-Größen, BH-Passform ableiten zu können. Und das tun wir. Deswegen macht das auch aus Sicht eines großen Shops total Sinn, längerfristig mit einem Anbieter wie unserem zu kooperieren. Das ist für alle sinnvoll, ist für den Shop sinnvoll, für die Endkundin und für uns auch.
Also ein Geschäftsmodell wäre, dass eure Technologie auf anderen Shops läuft. Da würdet ihr dann, was für eine Ertragsquelle wäre das dann? Würdet ihr dann eine Nutzungsgebühr bekommen, genau, oder Lizenz oder sowas in die Richtung?
Also üblicherweise hat man da eine monatliche Grundgebühr und dann auch nochmal eine Nutzungsgebühr. Aber das im Detail muss man dann natürlich schauen und es ist natürlich Verhandlungssache.
Also quasi, ich verstehe es, ist das eine Option oder würdest du sagen, das ist das präferierte, schon fast sichere Ziel? Wie würdest du das beschreiben, wie er da jetzt gerade steht?
Ja, das ist eine Option. Und tatsächlich haben wir auch schon ein Pilotprojekt in diesem Bereich im Sommer gemacht und da auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Allerdings muss man natürlich auch ein bisschen gerade der Realität ins Auge sehen. Wir sind immer noch mitten in einer Corona-Zeit, wo sehr viele Hersteller und Händler ihren Fokus gerade auf ganz andere Dinge richten müssen. Viele sind in Kurzarbeit. Da ist nicht das Erste, was man macht, so ein neues Tool anzubinden.
Okay, spannend. Also das heißt so, Ziel ist gleich geblieben. Der Weg ist weiter so, dass es viele Möglichkeiten gibt. Ihr versucht irgendwie jede Menge Insights zu lernen, dadurch immer schneller im Kopf zu sein und euch dieses Problems anzunehmen und dann mal schauen, wo die Reise hingeht.
Genau.
Hallo, Mira nochmal hier vom Labor X. Jan hat ja schon ordentlich Werbung für unser Labor X Hamburg gemacht und die Geschäftsideenarbeit, die wir dort leisten, mit euch zusammen. Wenn du keine eigene Idee hast, aber Spaß an Geschäftsideen zu arbeiten und GründerInnen wie zum Beispiel Melanie Feedback zu geben oder auch einfach gerne netzwerkst mit anderen Gründungsinteressierten, dann bist du genau richtig beim Labor X Hamburg. Meine Empfehlung, geh auf unsere Website www.laborx-hamburg.de und melde dich als Feedbackerin an, zum Beispiel für den 26. Januar. Wir freuen uns auf dich.
Wie finanziert ihr das denn? Das ist ja eine Reise, ne? Also das Ziel, was ihr euch ausgesucht habt, ist ja auch ein großes Respekt. Aber das wird ja wohl noch ein paar Jahre dauern, bis ihr da... mit so viel Geld verdient, dass ihr Break-Even sein könnt. Wie wollt ihr das finanzieren?
Ja, also im Moment finanzieren wir uns über ein Gründerstipendium, was wir bekommen vom Land NRW. Und was wir bisher in BraU gesteckt haben, also die Website und ein minimales Marketing-Budget, was wir über den Sommer hatten und ähnliches, kommt tatsächlich aus eigenen Ersparnissen. Also da haben wir selbst super viel Geld reingesteckt. Und im Moment.
Also noch keine Angels oder so an Bord.
Das ist tatsächlich das, womit wir uns gerade beschäftigen. Wir sind
ja wirklich weit gekommen damit, mit Eigenmitteln. Ja. Bootstrapping, wie man es so schön nennt. Bootstrapping plus Stipendium.
Genau.
German Way.
Genau, Bootstrapping plus Stipendium plus, wir machen ja mittlerweile auch Umsätze. Ein bisschen was kommt da auch rein. Das reicht schon mal, um die ein oder anderen Kosten zu decken. Ist aber natürlich noch nicht genug, um jetzt das Unternehmen ans Wachsen zu bringen oder um signifikant Mitarbeiter einzustellen und ähnliches. Das heißt, im Moment sprechen wir mit sehr, sehr vielen potenziellen Investoren und Investorinnen, um BraU auch aufs nächste Level zu heben mit einem Investment im Rücken.
Was braucht ihr da so? Also wie viel Geld braucht ihr, um wie lange durchzuhalten? Bis zu welcher Etappe wollt ihr euch jetzt finanzieren?
Also wir brauchen im Moment 300.000 Euro. Damit würden wir ein Jahr weiterkommen circa, um BraU als Marktplatz für BHs, für Unterwäsche im deutschsprachigen Raum zu etablieren und um unsere Technologie noch mal ein ganzes Stück weiter zu entwickeln. Also ein Großteil des Investments wird wirklich in die Tech-Infrastruktur gehen, Wir müssen unsere Seite neu gestalten. Wir brauchen die Möglichkeit, dass wir auch selbst mit als Shop auftreten. Das muss mit dem Fitquiz integriert werden und so weiter und so fort. Und natürlich ist auch ein Marketingbudget mit dabei. Und natürlich laufen auch irgendwann solche Stipendien aus und man muss andere Finanzquellen finden. Das heißt, neben unseren Gehältern und die Gehälter der ersten, müssten wir dann auch die Gehälter der ersten Mitarbeiter davon dann finanzieren.
Also will man jetzt ja sofort dran denken, weil das ein B2C-Produkt ist mit einem großen emotionalen Involvement, einem großen Problem. 80% der Frauen sagen, ihr BH passt nicht. Wieso nicht Crowdinvesting?
Ja, also tatsächlich bin ich nicht so ein großer Fan persönlich von Crowdfunding, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich solche Softwarelösungen wie unsere über Crowdfunding nicht so gut abbilden lassen.
Sondern wieso nicht? Erzähl, das ist ja spannend.
Naja, reden wir jetzt über Crowdfunding oder Crowdinvesting?
Ich rede über Crowdinvesting.
Okay, über Crowdinvesting, also Investoren. Ist nochmal wieder ein anderes Thema. Das könnte man machen. Ich möchte allerdings unser Unternehmen lieber so aufbauen, dass wir 2-3 Angels mit an Bord haben, die an unsere Mission glauben und die uns auch neben dem reinen Geld auf dem Konto noch einen ganz anderen Mehrwert bieten, nämlich über ihre Erfahrungen, die sie selbst als Unternehmer oder Unternehmerin gesammelt haben, über ihr Netzwerk, über kritische Fragen und über Intros, die gemacht werden können und so weiter, was sich natürlich über Crowdinvesting ja nicht so gut abbilden lässt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das nicht vielleicht in der Zukunft auch mal ausprobieren würden. Im Moment ist das allerdings nicht unser präferierter Weg.
Und jetzt ist dieser ganze Bereich Innovationsförderung, also müsste man mal drüber nachdenken, da wird ja immer gemessen, wie hoch jetzt die Innovation ist. Aber immerhin geht es ja um Datenströme, um Datenmessungen. Das ist ja wahrscheinlich in den meisten Bundesländern, ich kenne mich jetzt in NRW nicht so genau aus, aber in den meisten Bundesländern ist das ja schon in der Nähe. Ist ja mehr als eine Dienstleistungsinnovation, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist keine Dienstleistungsinnovation. Wir sind auch definitiv nicht just another Online-Shop, sondern es steckt halt schon eine echte Technologie dahinter, die wir mitentwickeln. Allerdings ist es bei den meisten Innovationsförderungen, und da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, wenn ich damit falsch liege, ist es bei den meisten ja doch so, dass es in Anführungsstrichen nur Zuschüsse sind. Das heißt, man doch selbst irgendwas zwischen 40% und 60% der Investitionssumme selbst aufbringen muss und man natürlich auch viel stärker eingeschränkt ist als bei so einem Eigenkapitalinvestment oder bei einem Bankkredit, wie und wofür man das Geld genau ausgibt. Oftmals bekommt man ja auch erst das Geld als Liquidität zur Verfügung gestellt, wenn man selbst in Vorleistung für die Rechnung gegangen ist. Das heißt, jetzt nur auf solche Fördermittel und Förderprogramme zu setzen, das ist schwierig, wenn man nicht selber schon eine gute Kapitalausstattung hat. Natürlich haben wir auch gewisse Förderprogramme und Fördermittel bei uns in der Finanzkalkulation mit berücksichtigt. Trotzdem brauchen wir ein Investment. Das alleine würde nicht reichen.
Ja. Genau, ich glaube auch. Also das reicht ja sowieso dann auch immer nur eine Etappe. Und umso früher ihr Investoren einbindet, die mit euch auf die Reise gehen und vielleicht dann irgendwie auch motiviert sind, weiter mitzugehen, umso besser. Ne? Das verstehe ich sehr gut. Und trotzdem kann man natürlich mit so Innovationszuschüssen das wirklich gut hebeln. Ja. Und so schwer ist das dann auch nicht, wenn man vorher bei der Kostenkalkulation versucht, sich eben nicht auf Busfahrkarten, sondern irgendwie auf die wenigen großen Dinger, zum Beispiel Gehälter, zu gehen, die kann man dann auch nachweisen. Ne? Also da wirst du jetzt auch nicht verrückt in Bürokratie. Die meisten versuchen einfach viel zu kleinteilig daran zu gehen, dann müssen sie das alles nachweisen, dann irgendwie wird's nervig. Weil wenn man ein paar große Kostenposten hat, die man dann 12 oder 24 Monate sich durchfinanzieren lässt, das ist, glaube ich, schon interessant und glaube ich schon, dass das irgendwie für euch passen könnte.
Ja, tatsächlich, das haben wir auch bei uns im Businessplan mit drin. Es gibt zum Beispiel ein Programm hier in NRW, wo man den ersten akademischen Mitarbeiter sich zu 50% bezuschussen lassen kann für bis zu 24 Monate. Ich glaube, bis zu einem Jahresgehalt von 50.000 oder 55.000 Euro. Das ist schon toll. Das ist schon ein super Zuschuss, wo man eine Menge Geld sich mitnehmen kann und dass wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen werden, die auf meine Art und Weise einer Uni einen Abschluss gemacht haben, versteht sich, glaube ich, auch von selbst.
Ja, sag doch mal jetzt, wie du jetzt Investoren suchst. Also was ist deine ersten Learnings dabei Und vielleicht, was können wir noch was für dich tun? Also kann ich noch was für euch tun? Können wir hier als Community noch was für dich tun? Was suchst du?
Ja, also wie gesagt, wir sind gerade auf der Suche nach einem Investment in Höhe von 300.000 Euro und möchten das am liebsten mit Angels abbilden. Haben auch hier in den vergangenen Wochen mit sehr, sehr vielen Angels gesprochen und auch schon bereits Zusagen bekommen, was uns sehr, sehr freut über Teilbeträge von dieser Summe. Und ja, wie sind wir das angegangen? Wie ja auch schon im Laufe des Gesprächs, glaube ich, klar geworden ist, befinde ich mich jetzt schon so ein bisschen länger in der Startup-Szene. Und ich bin ein Mensch, der immer sehr, sehr gerne sein Netzwerk gepflegt hat. Und das war dann auch für mich so der erste Anlaufpunkt, einfach mal alle Leute, die ich kenne, anzurufen, anzuschreiben und denen zu sagen, hey, wir suchen jemanden, der oder die uns Geld gibt und die uns hier unterstützen möchte, die Ahnung haben von dem Markt, von dem Produkt. Kennst du jemanden? Und so kommt man dann von einer Person zur nächsten und ist sehr viel am Telefonieren und findet dann irgendwann die Leute, die wirklich zu einem passen. Weil natürlich ist gerade auch so eine Entscheidung für einen Investor oder für eine Investorin eine super wichtige strategische Entscheidung fürs Unternehmen. Wie man da so früh bei sich am Cap-Table sitzen hat, hat einen unglaublich hohen Einfluss auf das Unternehmen und zwar für viele Jahre.
Und was wünscht ihr euch? Also jetzt unsere Hörer, die sollen jetzt in ihr Gedächtnis kramen, was für ein strategischer Investor, was für Know-how, was wünschst du dir jetzt noch? Du weißt ja, wen du schon hast und was fehlt?
Tatsächlich hätten wir noch gerne jemanden, der oder die sehr stark in dem Bereich E-Commerce Erfahrungen gesammelt hat. Und auch eventuell noch jemanden, die selbst von der ganzen Big Data Thematik und Machine Learning Thematik Ahnung haben oder hier auch ein Netzwerk haben. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele Investoren und Investorinnen gibt, die solche datengetriebenen Geschäftsmodelle zwar cool finden, dann aber oftmals nicht verstehen, dass das halt auch nichts ist, wo man nach 6 Monaten Break-Even mit ist, sondern dass man da natürlich langfristig ein Unternehmen mit aufbaut, was langfristig einen hohen Wert haben wird. Und da haben wir gemerkt, dass es oftmals eine hohe Diskrepanz zwischen den Leuten, die dann irgendwo Interesse an einem haben, aber auch dem Verständnis des Geschäftsmodells, was dann darunter liegt.
Okay. Das ist, glaube ich, angekommen. Also, liebe Hörer, strengt eure Hirne an. Wen können wir Melanie empfehlen? Tolles Ziel, Melanie. Respekt. Super, dass du 2 Jahre durchgehalten hast, dass du den Mut hattest, nach einem Jahr das Geschäftsmodell zu ändern. Ich finde das überzeugend. Sicherlich durchaus immer noch sehr anspruchsvoll, aber nicht mehr ganz so anspruchsvoll wie vor 2 Jahren.
Auch die Herausforderungen werden immer größer, habe ich das Gefühl. Aber man wird ja auch selbst immer erfahrener.
Ja. Cool. Also, keep in touch, erzähl uns, wie es weitergegangen ist und wir versuchen, dir ein paar Ideen, Namen vor die Füße zu legen. Schreibt an Ideencouch und wir leiten das dann an Melanie Wagenfort weiter. Alles Gute, Melanie.
Super, besten Dank für deine Zeit. Bis dahin.
Wir gehen mit dem Podcast in eine kleine Winterpause. Die nächste Folge erscheint am 7. Januar. Vielen Dank, dass ihr uns 2020 zugehört habt. Lasst das Jahr so gut es geht ausklingen und seid auch im nächsten Jahr wieder mit dabei, wenn wir hier gemeinsam inspirierende Gründerinnen und Geschäftsideen kennenlernen. Ideencouch wurde 2020 unterstützt von www.gründerplattform.de, ein digitales Tool für Ideenarbeit, für Geschäftsmodellentwicklung bis hin zur Finanzierung. Von smartbusinessplan.de, die beste Software, um selber schnell, jederzeit anpassbar und überzeugend einen Businessplan zu schreiben. Und von LaborX Hamburg, die Teststrecke für deine Geschäftsidee. Danke Mira, danke Benny. Ohne euch hätte es den Ideencouch 2020 nicht gegeben. Und natürlich vielen Dank an die tollen Gäste, die wir hatten und die vielen Hörer und ihre inspirierenden Kommentare, Feedback, Verbesserungsvorschläge. Vielen Dank. Liked uns. Schreibt uns eure Kommentare. Wir brauchen das, um noch besser zu werden für euch in 2021. Ich freue mich drauf. Bis dann, euer Jan.
Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion: Mira Hische. Technische Bearbeitung: Benjamin Wölfing.